Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Diversify, der Private Market Podcast. Hi Robin, schön, dass du da bist.
Hendrik, freut mich sehr, mit dir wieder hier zu sitzen. Heute am 19.06.
Heute Spieltag. Richtig. Spieltag. Vorweg, bevor wir da weiter über Fußball sprechen, unser Disclaimer. Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Ja, die Frage vorweg sei gestartet, Robin, wie hyped bist du auf heute Abend?
Ich freue mich schon sehr. Es ist natürlich 18 Uhr, ist recht früh. Nichtsdestotrotz, Customer Support wird nebenher bearbeitet. Wir werden weiter an neuen Produkten feilen,
ja.
Aber natürlich auch die deutsche Mannschaft anfeuern.
Also wenn der Podcast live geht, dann wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist.
Also wie hoch Deutschland gewonnen hat.
Drücken wir die Daumen. Starten wir mit unserem ersten Themenblock. Ihr kennt das Thema Aktuelle. Klar, da über das Thema kommt jetzt so niemand drumrum. Die Zinsentwicklung, die EZB hat um 0,25 Basispunkte den Leitzins gesenkt, liegt nun bei 4,25. Das Besondere daran, wir haben es so öfter schon mal irgendwie drüber gesprochen, die FED hat nicht nachgezogen.
Mhm.
Das heißt, die EZB hat historisch gesehen jetzt zum ersten Mal quasi vorgelegt. FED hat nicht nachgezogen, sondern stickt to ihren Leitzinsen. Wie schätzt du das ein? Die jetzt letztendlich, wir haben drüber gesprochen schon mal in der Theorie, aber jetzt ist es wirklich auch Realität geworden.
Ja, so sieht's aus. Also viel drüber gesprochen, auch es gab viele unterschiedliche Marktmeinungen. Die vorherrschende war natürlich, dass alles etwas früher passiert. Aber erst wieso ist es so, dass die FED meistens früher erhöht und senkt? Oder jetzt gerade, warum viele gedacht haben, dass die FED vor der EZB senken wird?
Mhm.
Weil einfach die geldpolitischen Maßnahmen wurden früher in Angriff genommen. Das heißt, der Zinserhöhungszyklus in den USA, der hat früher begonnen als in Europa. Und da war natürlich die Erwartungshaltung, gut, wenn die früher beginnen, dann wird es früher Wirkung zeigen, sodass die FED auch vor der EZB die Zinsen wieder reduzieren kann. Dem war allerdings nicht so. Heißt, die Inflation, also jetzt kürzlich, letzte Woche, also Ende letzte Woche kamen jetzt doch auch eher rückläufige Inflationszahlen oder verstärkt rückläufige Inflationszahlen aus den USA. Aber es hat alles etwas länger gedauert als in Europa. Also die was war das Ziel von den Zinserhöhungen? Es ist halt einfach, dass sie die Inflation wieder in den Griff bekommen. Das kannst du natürlich machen, indem du den Konsum etwas eindämpfst. Und das bekommst du hin, wenn du die Zinsen erhöhst, weil alles teurer wird. Also weil alles für dich teurer wird, um es zu finanzieren. Der finanzierte Konsum wird teurer, die Investitionen werden eher geschoben, weil es halt teuer ist, sich jetzt einen Kredit für Investitionen aufzunehmen. Durch das hast du weniger Produktion, ähnliche Nachfrage. Und dann kriegst du auch irgendwie die Preisanstiege einfach durch eine Regelung von Angebot und Nachfrage wieder in den Griff. Was passiert? Die Wirtschaft wächst dadurch natürlich weniger durch so eine Geldpolitik. Und in Europa, im europäischen Raum, hat es schneller angeschlagen. Das heißt, die Wirtschaftsleistung ist gefallen, also BIP-Prognosen sind alle runtergegangen. Wirtschaft läuft langsamer, das heißt, du hast jetzt keine so krasse Überproduktion mehr. Die Nachfrage ist rückläufig gewesen. Dementsprechend ist, wie gewünscht, wie geplant, ist auch die Inflation rückläufig gewesen und geht langsam so Richtung dem Niveau, dass sich die Währungshüter hier in Europa das sich gewünscht haben.
Ja.
In den USA hat es länger gedauert und da ist die Wirtschaft auch deutlich ja resistenter. Also es gibt ja verschiedene Sachen, auf die man schaut. Zum einen ganz klar ja Preisentwicklung, Inflation, aber auch so Themen, wo jetzt auch viele Marktteilnehmer immer drauf schauen, ist wie viele Neuanträge Arbeitslosenhilfe gibt's, wie viele Jobs wurden geschaffen etc. Und da sieht man einfach, die USA ist da deutlich resistenter. Was heißt es jetzt für uns? Also überraschend, nö. Ich persönlich ging davon aus, dass es deutlich früher der Fall sein wird mit Senkungen. Viele Marktteilnehmer gingen davon aus. So wie es jetzt gerade aussieht, also man hört halt auch immer viel jetzt gerade in den USA zum Beispiel, die haben ja eben ihren Offenmarktausschuss.
Mhm.
Und dann halt so die ganzen Dotplots, also wie vielen Senkungen und sowas gehen die aus? In den USA ist jetzt sehr, sehr wenig. Also der Markt ging von 3 Senkungen diesen Jahres aus.
Dotplots sind Senkungen.
Also dort es gibt so eine Einschätzung von diesem Offenmarktausschuss, also von der FED, also von der Zentralbank in den USA, und die schreiben dann halt quasi ihren View so auf den Markt und wie sie den Markt sehen, was da passieren wird, schreiben sie da rein.
Mhm.
Und da steht, also das ist der sogenannte Offenmarktausschuss der FED, und da schreiben die halt auch ihre Prognosen rein. Und die Prognose ist halt zum einen, dass es deutlich weniger Zinssenkungen gibt, und zum anderen, dass halt auch die Inflation ein bisschen länger braucht. Und entgegen der Marktmeinung, also Marktmeinung ging von 3 aus in den USA, jetzt nur noch von 1, was jetzt die Fed sagt, ist auch immer interessant. Das heißt, der Markt geht davon aus, dass die Zinsen schneller fallen werden, jetzt auch für Europa, alle sehr bedeckt. Also man hört ja auch immer so, was sagen denn die Währungshüter? Klar, ist jetzt irgendwie 25 Basispunkte runter, zum einen der Leitzins, aber auch die Einlagenfazilität. Es gibt immer die beiden Seiten, einmal Kreditaufnahme oder Anlage bei der EZB. Die ist jetzt auch auch die Einlagenfazilität ist jetzt runter von 4 auf 3,75%. Mhm. Man hört ja auch viel auf die Teilnehmer, jetzt auch irgendwie als Repräsentant von Deutschland, der Herr Nagel, der meint auch, ja, man muss eher halt vorsichtig sein. Also so wie in den USA, also schauen sie, gucken jetzt erstmal, was passiert denn, wie entwickelt sich die Inflation. Es kann ja auch sein, dass wenn du jetzt die Zinsen wieder senkst, dass dann auf einmal wieder extrem viel Angebot, extrem viel Nachfrage geschaffen wird und dadurch dann die Inflation wieder steigt, also die Preise wieder steigen. Und deswegen, also so kannst du nicht pauschal was sagen, war längst überfällig. Die Märkte haben eigentlich wenig bis gar nicht reagiert, direkt nach der Entscheidung. Kurz danach, einfach wegen den Zahlen aus den USA, gab es größere Verwerfungen. Was heißt das für uns? Man kann wieder einen Ticken günstiger Kredite aufnehmen, wenn gleich viel schon eingepreist war. Man kriegt ein bisschen weniger Geld auf seine kurzlaufenden Anlagen.
Genau, Tagesgeld gesunken.
Genau, wobei da ist jetzt aber auch schon seit ein paar Monaten die Trends, dass das Tagesgeld eher rückläufig ist.
Andere Anlageklassen durchaus attraktiver.
Das ist ein Werbeblock. Es gibt ja viele, also schon ein guter Punkt, es gibt ja viele, die abgesehen haben von risikoreicheren Anlagen, weil einfach die Aufschläge, die du gebraucht hast, dass es Sinn macht im Vergleich zum 4% Tagesgeld. Das ist ja
quasi kaum Risiko, wenn du Tagesgeld in dein Geld reinsteckst.
Ja, vor allem halt, solange du unter der Grenze von 100.000 Euro bist mit der Einlagensicherung, hast du halt wirklich no risk. Und deswegen haben viele Anlegende sich distanziert von risikoreicheren Anlagen, macht es halt zunehmend interessant. Und jetzt auch mit Blick auf die Kapitalmärkte, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, sind gerade so die Diskontfaktoren und sowas ja immer relevant. Also je geringer das Zinsniveau, desto mehr wert sind künftige Gewinne. Das spricht ja eher für starke Wachstumstitel, die jetzt noch nicht so viel Rendite erwirtschaften oder vielleicht defizitär sind. Für die spielen eigentlich auch Kredite eine deutlich größere Rolle jetzt aktuell. Mhm. Die Kredite werden günstiger und die künftigen Cashflows, wenn sie mal profitabel sind, die sind dann mehr wert heute, wenn man sie abzinst mit dem aktuellen Faktor. Also zusammenfassend, wenig überraschend, aber ja, aus meiner Sicht nicht sonderlich wahrscheinlich, dass es jetzt sehr, sehr rasch weitergehen wird. Es ist halt eher so auf Sicht fliegen. Das heißt, man schaut immer, wie entwickelt sich die Inflation und schaut dann einfach, macht Sinn weiter zu reduzieren, muss man erstmal da bleiben, wo man ist. Es gibt ja auch ein paar Marktteilnehmer, die sagen, vielleicht muss man wieder erhöhen. Sehe ich jetzt augenblicklich nicht. Aber das heißt, ja, von vielen erwartet, ist aber kein großer Impact auf den Markt, weil es halt schon ewig erwartet worden ist und niemanden überrascht hat.
Wir haben schon im Januar drüber gesprochen.
Ja, letztes Jahr sogar. Wenn nichts passiert wäre, das wäre überraschender gewesen. Dass jetzt was passiert ist, war jetzt keine Riesenüberraschung. Dass die EZB früher dran war, ist halt rein der Zahlenbasis geschuldet, weil halt Europa haben die geldpolitischen Maßnahmen schneller gewirkt und somit konnte die EZB da ja vorausgehen. Wenngleich ja, ich glaube, Kanada waren die Ersten, ne? Ich glaube, die kanadische hat als Erste gesenkt und dann ist die EZB nachgezogen.
Wie heißt die Bank da?
Die kanadische Notenbank.
Okay.
Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es in Kanada ist.
Ja, okay. Nee, ich weiß es auch nicht, um ehrlich zu sein. Nee, also es bleibt auch dahingehend spannend. Es wird sicherlich auch wieder in den nächsten Wochen und Monaten Thema auch hier im Podcast werden.
Absolut.
Wechseln wir zu Private Equity. Und zwar hat Bain & Company einen Private Equity Outlook für 2024 veröffentlicht. Sind sie nicht die einzigen, haben sehr,
sehr,
sehr viele,
lesenswert auch.
Absolut, sehr, vor allem auch in der Gänze und nicht nur Schlagzeilen dessen, was dort veröffentlicht wurde von Bain & Company. Und zwar grundsätzlich, wenn man es einmal zusammenfasst, hat die Branche 2023, also insgesamt Branche Private Equity, aufgrund steigender Zinssätze und auch wirtschaftlicher Unsicherheiten eher einen Rückgang an Deals gehabt und auch des Fundraisings, was so ein bisschen ja auch Probleme hinsichtlich der Exit-Kanäle ausgelöst hat von Private Equity. Dennoch, und wenn man die Prognose dann letztendlich auch zu Ende liest, sind sie wohl relativ positiv gestimmt, erwarten jetzt weiteren Anstieg der Deals und auch neue Liquiditätslösungen für Private Equity. Das einmal zusammengefasst. Robin, du hast sicherlich den Private Equity Outlook 24 in Gänze gelesen.
Ich habe auswendig gelernt.
Ausgedruckt, an die Wand geheftet und
schon Ärger bekommen mit meiner Partnerin. Gelernt. Alles voll mit Private Equity Outlook.
Aber wie schätzt du den Bericht ein?
Ist wirklich eine super Zusammenfassung, teile ich auch vieles. Ich finde es für mich immer so sehr, sehr spannend, dass man halt sagt, ja, der Private Equity Outlook. Aus meiner Sicht kannst du auch schreiben, der Outlook für Unternehmensinvestitionen. Weil ich finde, es ist ein Schritt zurückgetreten. Du kannst einmal, wenn man sagt, irgendwie das Zinsniveau ist schlecht etc. oder irgendwie Rezession ist schlecht, Stagnation ist schlecht. Das ist ja auch sehr, sehr ähnlich beim Kapitalmarkt. Du bist halt an der Börse gelistet und einmal bist du nicht an der Börse gelistet. Und jetzt einfach mal, ich frage vielleicht an dich, Hendrik, war der Kapitalmarkt irgendwie super tot durch die Zinsen oder hattest du einfach nur kurzfristig einen Impact und auf Sicht ist ja trotzdem eine attraktive Anlageklasse?
Ich glaube, der ist relativ gut gestiegen, jetzt auch im letzten Jahr.
Und genau das finde ich bei Private Equity sind so ein, also für mich so ein Phänomen, ist halt für viele noch sehr abstrakt. Mhm. Letztendlich sind es ja auch Unternehmensinvestitionen und es heißt ja nicht, wenn irgendwie die Zinsen hoch sind oder man eine Rezession hat, es gibt immer Verlierer und Gewinner und es gibt immer mal Situationen, da ist eine Anlage in Nicht-Festgelder attraktiv, also mal ist mehr attraktiv, mal weniger attraktiv, mal hast du gute Unternehmensgewinne, mal schlechte. Und so ist es im Private-Equity-Segment auch. Du hast auch verschiedene Teilbereiche, also Private-Equity jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, fängt an im Venture-Capital-Bereich, kleine Unternehmen, risikoreicher, dann geht es in Growth-Bereich. Also teilweise
die verschiedenen Phasen von Private-Equity.
Dann hast du den Growth-Bereich, also investierst in Wachstum, Expansion, neue Märkte und dann den Buyout-Bereich. Das heißt, das ist schon eine Company, die ist groß, macht, keine Ahnung, Milliarde Umsatz, die wird dann halt von irgendeinem Private-Equity-Fund gekauft. Was die hohen Zinsen, auf welchen Bereich hat es den größten Impact? Im Venture-Capital-Bereich bist du primär Equity-finanziert. Das heißt, da hat es klar, du hast irgendwie, du willst andere Renditen, du zinst auch irgendwelche Cashflows ab, aber da wird kein Fremdkapital beigemischt. Das heißt, kein so großes Hemmnis. Im Growth-Bereich wird vielleicht ein bisschen Fremdkapital beigemischt, aber gerade im Buyout-Bereich, da ist Fremdkapital spielt eine sehr, sehr hohe Rolle. Und wenn da das Fremdkapital sehr, sehr teuer ist durch hohe Zinsen, hast du natürlich rückläufige Deal-Aktivitäten, weil es halt teurer ist und deine Company sich besser entwickeln muss, dass du nach allen Kosten einen guten Return hast, weil einfach dein Geld mehr kostet. Und dann hast du aber auch Geschäftsmodelle, die verdienen an hohem Zinsniveau, die partizipieren auch, wenn jetzt irgendwie keine so super Wirtschaftsleistung ist, weil sie irgendwie eine innovative Lösung gebracht haben. Also das heißt jetzt einfach mal so, Status quo. Es gibt viele Teilnehmer am Markt, haben für sich entschieden, jetzt gerade mit Ukraine, geopolitische Spannungen, dann kam noch das mit Israel, das ist, haben sich eher zurückgehalten und gesagt, okay, geopolitische Instabilität, das führt auch dazu, dass ich eher konservativer investiere.
Ja.
Und da ist es, was du auch gesagt hattest, Hendrik, er sagt halt, okay, dann gehe ich vielleicht doch eher in was Defensives, wie jetzt irgendwie in Festgeldprodukt oder halt eher in Anleihen oder so etwas oder halt jetzt mal mein Pulver trocken. Und jetzt gerade, wenn ein bisschen mehr Sicherheit jetzt am Markt da ist und alle eher wieder positiver nach vorne schauen, weil du handelst ja auch die Zukunft. Du guckst ja nach vorne, wo kann ich das Unternehmen hinentwickeln, dass das Wert gesteigert wird, jetzt auch aus Sicht von einem Private Equity Fund, wie kann ich Unternehmenswerte für meine Investoren steigern. Und es sieht gerade einfach wieder besser aus, Zinsniveau geht runter, ist irgendwie ein bisschen so Licht am Horizont. Also man ist jetzt auch nicht in eine Rezession geschlittert, das haben ja auch viele gedacht. Deswegen gab es da einfach Zurückhaltung, zur einen Seite bei den Private Equity Firmen an sich, weil der Ausblick der Zielunternehmen unsicherer war, als er davor war. Gibt es viele Faktoren, Zinsen, geopolitische Unsicherheiten, Rezession. Aber zusätzlich hattest du auch das Thema sehr, sehr viel Geld in den Jahren, also bis 21 extrem viel Kohle, Private Equity Funds geflossen.
Ja.
Aber die Anlegenden dahinter, was primär institutionelle waren, die waren irgendwie auch vorsichtiger, haben da weniger Geld allokiert, die Private Equity Fonds haben weniger Geld allokiert. Jetzt sieht ja alles so aus, okay, das Grobe ist so überstanden, du hast ja immer Pro und Cons, aber gerade so die geopolitischen Themen immer noch angespannt, aber jetzt nicht Volleskalation, eher eine Stagnation, keine Rezession, ist auch okay, Zinsen gehen eher wieder runter, also Geldpolitik hat man ja gerade irgendwie schon Wirkung gezeigt. Und deswegen wird es jetzt auch aus meiner Sicht wieder mehr Deal-Aktivitäten geben und es ist ja auch immer unterschiedliche, auf welches Segment man geht. Gerade das Thema, also Venture war sehr zurückhaltend, bis 2021 gab es sehr aggressive Finanzierungsrunden und Strukturen und auch sehr hoher Zeitdruck, um Investmententscheidungen zu treffen. Das ist jetzt ein bisschen gesünder. gewesen durch die Zurückhaltung, dass wirklich nur solide Geschäftsmodelle Geld bekommen, die auch realistisch mal profitabel werden können. Also das zieht wieder an, das merken wir auch, dass da die Investoren wieder offener sind, auch im Growth-Bereich, also da die Expansion, also man schaut schon wieder nach vorne, deswegen teile ich das voll und ganz. Es wird wieder mehr Transaktionen geben aus meiner Sicht. Und dann das Thema, ja, einfach was, also sozusagen, ja, schlechte Anteile loswerden oder wie funktioniert der Markt. Das Ding ist, jede Volkswirtschaft auf der Welt strebt Wachstum an. Ist das klar?
Lass mal kurz, bevor wir darauf eingehen, auch nochmal noch einen anderen Exit-Kanal auch nochmal kurz drüber sprechen, weil letztendlich die in der Buyout-Phase letztendlich ist ein Exit-Kanal bei PE, ein anderer ist IPO, und wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, wer in den letzten Monaten oder Jahren IPO gemacht hat, es war ja sehr, sehr selten, einfach genau dieser Unsicherheit, klar, nichtsdestotrotz hat der Kapitalmarkt relativ gute Renditen erzielt in der Zeit, aber ich meine, wenn selbst eine Firma wie CVC Capital irgendwie 3 oder 4-mal ihren IPO verschiebt, weil sie denken, dass es gerade
geopolitisch getrieben primär, dass
es einfach geopolitische Unsicherheiten gibt und einfach dieser Exit-Kanal auch einfach wegfällt, den man ja auch nicht außer Acht lassen darf. Klar, Buyout ist an sich sicherlich meistens naheliegender als ein IPO.
Gut, es gibt ja noch mehrere. Es gibt ja auch so Buybacks zum Beispiel, das Rückgekaufe von den bisherigen Eigentümern oder sowas. Also IPO-Markt, ich glaube auch, dass es wieder anziehen wird. Also wir hatten ja einen ganz, ganz soliden IPO-Markt noch bis vor 3 Jahren, wo es relativ viel ging. Jetzt gerade gibt es nicht mehr so viele, aber das verändert sich auch wieder, aus meiner Sicht.
In der Tendenz irgendwie wieder ein bisschen mehr, wenn man sich so
also
überlegt.
Ich nehme es auch so wahr. Jetzt nicht so, dass es irgendwie so super hyped ist und extrem viele an die Börse gehen. Ich glaube, dass es auch wieder zunehmen wird. Aber die Asset-Klasse an sich, du brauchst auch nicht zwingend ein IPO. Das ist, wo ich gerade so philosophisch drauf hin wollte, dass jede Volkswirtschaft Wachstum anstrebt. Das Ziel jeder Volkswirtschaft ist ja Wachstum des BIP. BIP wächst, wenn Unternehmen profitabler werden, mehr wirtschaften, also mehr Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, die Werte steigen auch automatisch.
Ja.
Und durch diese, also durch das Wirtschaftswachstum als Ganzes versuchen ja Private Equity Fondsmanager versuchen da halt so als Trüffel oder die Kirsche auf der Sahne zu finden, die halt schneller wachsen.
Trüffel finde ich super Beispiel.
Dann machen wir das.
Genau.
Und die wollen ja die besten Companies finden, die weiterentwickeln strategisch, weil es ist Profis in den Wertstiftungen. Das heißt, wenn du so BIP wächst im Schnitt 3%, du hast noch eine geile Nische, du wächst halt 15% im Jahr. Und dann das Thema Exit-Kanäle. Es muss ja nicht immer zwingend ein Exit-Kanal in dem Sinne sein, dass du es an die Börse bringst. Kann wie gesagt auch sein, dass es, so wie du sagst, so ein Buyout weitergeht und so Sachen irgendwie Wege finden, sagen ja auch, es stand ja auch in dem Bericht, das sprechen ja auch viele drüber, irgendwie Wege finden, die loszuwerden. Das Ding ist, wenn man Wert geschaffen hat, das loszuwerden hört sich so negativ an, weil jeder geht mit einer anderen These ran. Ein Venture Capital Fonds geht damit ran, okay, ich helfe jetzt der Company, dass er profitabel wird oder auf dem besten Weg dahin ist, wächst, ihren Marktanteil hat. Dann wird sie die los an einen Fonds, der einen Fokus hat auf Growth, zu sagen, okay, die Company ist jetzt in Deutschland profitabel, wir gehen jetzt nach ganz Europa. Dann ist es sehr, sehr groß, und dann gibt es noch einen Fonds, der sagt, ah, da gibt es jemanden, der macht es in Europa gut, da gibt es noch jemanden, der macht es in Asien gut, einer macht es in den USA gut, ich kaufe die drei, dann haben wir eine Riesen-Company, packen die zusammen und dann geht der nächste Schritt. Und deswegen, es gibt immer irgendwelche Kanäle, weil jeder hat eine andere Interessenslage und das Ziel von allen ist einfach nur, Wert zu stiften. Deswegen geht es gar nicht, loswerden ist immer so was Negatives.
Ja.
Es geht ja eher darum, Werte zu stiften und dann jemanden zu finden, der davon ausgeht, noch mehr Wert zu stiften oder noch mehr Wert stiften kann.
Ja.
Und das finde ich, ja, also deswegen, da wird ja viel drüber gesprochen, da hatten wir im Vorgriff auf das Gespräch auch viel drüber gesprochen. Es geht gar nicht, also es geht in den Fonds ja gar nicht darum, irgendwie die Sachen irgendwie schlecht loszuwerden, sondern es war schwieriger, die Companies weiterzuverkaufen, weil weniger dran geglaubt haben, dass da noch mehr geht. Und es nimmt halt gerade einfach wieder zu, die Hoffnung, einfach die Motivation, da weitere Werte zu schaffen. Es gibt auch ja wahnsinnig bahnbrechende Technologien, die einem dabei helfen. Allen voran AI, wo sich sehr, 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 sehr viel tun wird, und es gibt auch viele Fortschritte in der Biomedizin, und gerade so Themen sind höchst, höchst spannend, wie ich finde.
Ja, genau. Also du sprichst quasi schon die nächste Frage so ein bisschen an. Es gibt ja immer mal so den Vorwurf von einigen, ich sag mal, Kapitalmarktexperten, die dann da einen Zusammenhang erkennen zwischen die Fonds, wenn ihre Anteile nicht los, und auf einmal gibt es Secondaries für Privatanleger. Und dann ganz plakativ unterwegs sind und sagen, ja, das ist ja der ganze Müll, den sie jetzt nicht mehr loswerden. das hast du ja gerade auch schon, kannst du gleich nochmal ein, zwei Sätze zu sagen, aber macht definitiv schon Sinn, da mal auch ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, wie, was, warum von den Fonds gemacht werden und vor allem auch, dass der Kapitalmarkt und die Kapitalmarkttheorie noch nicht unbedingt genau das Gleiche sind, was im Private Market funktioniert.
Gut, das sind so zwei Themen. Also einmal Secondaries an sich und dann auch die Motivation der Fonds, die für Retail anzubieten, wenngleich die ja oft gar nicht aktiv an Retail herantreten. Das eine Argument, das kaufe ich schon, so sagen wir, du hast eine Adverse Selection, ein Manager ist jetzt nicht allzu erfolgreich, die ganzen Institutionellen riechen den Braten und sagen, naja, da gibt es doch irgendwie ein bisschen bessere Manager, somit fließt wenig Kapital dem Fonds zu. Oder es gibt halt so Power-Vertriebstruppen, die das an Retail verklopfen, weil die halt sagen, okay, ich nutze jetzt den Kanal Retail, der nicht so gebildet ist, um Kapital in meinen Fonds zu bekommen. Das haben viele geschafft. Was wir aber, also von so Sachen nehmen wir komplett Abstand, wo wir uns drauf fokussieren, sind Fonds, bei denen du co-investierst mit Institutionellen. Weil die, also ich spreche mit super vielen Asset-Managern und auch mit großen Privatbanken und die stellen häufig, die wollen ja gar nicht Retail. Also die sagen, okay, ich habe in meinem Team, ich habe ein gutes Asset Management, gutes Investment Banking und ich habe ein Wealth Management. Ja. That's it. Ich habe jetzt keine Retail Bank und ich habe auch als Distributionspartner keine Retail Distributionspartner. Bis dato. Das ist ja unser Ansatz. Und die stellen ihre Fonds einfach nur um, weil die Regulatorik ist, wie sie ist. Es gibt viele Kunden, die sind zwar höchst vermögend, haben mehrere Millionen Euro Vermögen, legen auch fleißig an, die sind aber rein regulatorisch, sind die Kleinanleger. Die sind kein Profi, das sind Kleinanleger. Und historisch war es recht komplex, ein Fonds für jedes, nicht komplex, aber sehr aufwendig, ein Fonds, der ist in Europa, europäische Fondsstruktur, Private Markets, den ein Kleinanleger in jedem einzelnen Land zu vertreiben. Weil du hast zwar auf europäischer Ebene, der Fonds ist grundsätzlich von Zima Kleinanleger, du musstest den sozusagen anzeigen in jedem Land. Das haben sehr, sehr wenige gemacht, wenngleich es sinnvoll gewesen wäre für den eigenen Wealth Management Vertrieb, weil der Wealth Management Vertrieb sich das gewünscht hat. Weil wenn da der Hans, der irgendwie 60 Jahre alt ist, Wealth Management Kunde, Top Kunde, hat ein Haus in der Schweiz, das finanziert, hat ein paar Millionen im Depot rumliegen etc., ist aber regulatorisch immer noch ein Kleinanleger. Und er sagt, ich würde da gerne mal investieren, jetzt irgendwie in irgendeinem Land, wo man sich nicht qualifizieren kann über die 200.000 wie in Deutschland, sagen, nee, kannst du nicht kaufen. Warum? Ja, du bist kein Profi. Und sagt, ja, ich habe doch 10 Millionen bei euch. Dann bist du trotzdem kein Profi. Dann fragt er sich ja auch, was ist denn da los? Und somit hatte das Asset Management keinen Vertrieb von dem Fonds an die eigenen Wealth Management Kunden. Und durch LTIF macht es viel, viel einfacher. Da hat man einfach einmal dieses LTIF-Label für Fonds, die ein Zimmer Kleinanleger haben und sobald man dieses Label hat, kann man in jedem Land ohne diese Anzeige diese Fonds vertreiben. Und dann sind alle Wealth Manager sehr, sehr glücklich, sagen, hier kann ich vertreiben. Und die Losgrößen sind ja trotzdem 50 oder 100.000 Euro, weil den Endkunden ist ja letztendlich egal, weil die das Vermögen haben. Aber es sind eigentlich sehr, sehr vermögende Kunden, Family Offices teilweise oder Single Family Offices oder halt vermögende Privatpersonen, die dann endlich diese Investments kaufen können. Und somit hast du eine Motivation, aus dem Eigeninteresse raus von den Fondsmanagern, also Asset Managern, Privatbanken, sagen, okay, ich brauche den Zimmer Kleinanleger, weil so kann ich es vereinfachen, wie meine eigentliche Zielgruppe die Produkte kaufen kann. Und genau da setzen wir an und sagen, okay, genau diese Fonds, die den Zimmer Kleinanleger haben, sehr, sehr weiterhin hohe, also für jede Privatperson, jetzt für Hendrik oder mich, sehr hohe Mindesthürden haben, die man legen muss. Da setzen wir an und sagen, genau die bieten wir bei uns an und investierst parallel mit sehr professionellen, sehr vermögenden Menschen, die aber halt leider nicht professionell im Sinne der Regulatorik sind. Und das ist unser Ansatz. Es ist einmal so das Thema grundlegend. Wenn ein Fonds für Retail zugelassen ist, ist er zwingend schlecht? Nein. Weil es eine Eigenmotivation ist. Jetzt das Thema Secondaries. Secondaries ist halt einfach es ist genau wie wenn Hendrik kauft die Airbnb-Aktie. Also ich habe jetzt irgendeine Aktie genommen. Ich weiß gar nicht, wo. Weil wir im Airbnb geschlafen haben. Nee, schlafen wollten, als wir auf Geschäftsreise waren als Team. Deswegen kommt mir das, glaube ich, in den Kopf. Der kauft die Airbnb-Aktie. Und er verkauft sie an mich am Aktienmarkt. Ist es schlecht? Ist es Airbnb schlecht? Ich glaube nicht. Ist ja immer noch die Aktie. Und genau, weil er wollte sie halt nicht mehr und ich wollte sie. Ist ja auch eine Secondary-Transaktion. Hendrik hat sie beim IPO gezeichnet. Ich kaufe sie von Hendrik an der Börse, weil ich halt mir mehr erhoffe. Und der Hendrik hat ein bisschen Druck, weil der will jetzt gerade irgendwie zum Fußball schauen, will noch einen Kasten Bier kaufen, ist gerade knapp bei Kasse. Deswegen sagt der Robin, kannst du kaufen irgendwie für 10 Euro Abschlag. Und dann kaufe ich sie ihm ab. ich habe einen Discount gekriegt, weil Hendrik das Geld braucht, weil er einen anderen Zweck hat und ich kaufe es über die Börse, weil ich eine These habe, dass es weiterläuft. Und das Gute ist, schon recht etabliert, weil es ja nicht mehr direkt nach dem IPO ist, schon länger an der Börse. Und genau das sind letztendlich Secondaries. Es ist einfach ein Fondsmanager, hat irgendwann sehr eingestiegen, gerade jetzt ein Growth Fund Manager. Der hat gesagt, okay, ich habe 5, 6 Jahre habe ich Vorlaufzeit, das ist mein Ziel, so lange will ich ein Investment halten. Ist eingestiegen, dann kam, erstmal kam Corona. Oh nee, stimmt. Corona. Das lief nicht so gut. Dann ging es weiter, Ukraine, schon wieder, jetzt schon wieder kein Wachstum, wollte eigentlich in die Ukraine expandieren. Dann machen wir jetzt habe ich die beste Idee, wir gehen jetzt nach Israel. Beste Idee, ist schon wieder nichts gewesen. Das heißt, die Investmentthese ist nicht aufgegangen, der will jetzt raus aus dem Investment. Hat schon Werte geschaffen, aber nicht so, wie er wollte. Und er hat ja Opportunitätskosten, er will ja in andere Assets eigentlich rein, er hätte viele Möglichkeiten zu investieren, aber es hängt einfach in dem Investment. Und dann kommt der Secondary Fund, sagt, weißt du was? Jetzt ist die Zeit für die Ukraine, jetzt ist die Zeit für Israel. Das sind sehr, sehr plakative Beispiele. Ja, sagt, nö, ich habe da die These, du hast es ja alles schon angegangen, du hast für mich den Markt schon sondiert, bist aber noch nicht angegangen. In beiden Märkten, aber du, ich habe ja alles schon, du hast ja schon das Wachstum, die ganze Struktur ist schon angepasst darauf. Und dann sage ich, du willst aber raus, ja, dann hätte ich gern 10-15%, hätte ich es gern günstiger. Dann hast du deine Kohle, du kriegst auch deinen Carry auf die Wertsteigerung, die du schon hast, also deine Gewinnbeteiligung. Und ich kann da einsteigen, mit der These weitermachen. Das ist letztendlich ein Secondary. Also es heißt nicht zwingend, dass es schlecht ist. Das heißt einfach, dass du unterschiedliche Thesen verfolgst und jeder andere Interessen hat.
Ja, vor allem das, was du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, macht ja auch nochmal deutlich, dass vielleicht nicht alles so populistisch oder plakativ gesehen werden sollte. Und zum anderen, dass man sich dann auch immer die Funds, die letztendlich angeboten werden, auch mal im Detail anschauen sollte. Also ich meine, du kannst natürlich auch ETFs kaufen, die absoluter Schrott sind, die, weiß ich nicht, 1% TER im Jahr haben, so, ne?
Was ist ein TER, Hendrik? Das kann ich auch mal machen.
Total Expense Ratio.
Wahnsinn.
Ja, war. Habe ich auch mal was gelernt hier.
Nein, einfach auch, die Kosten. Ich jetzt auch gerade.
Ja, genau, einfach die, dass du einfach sehr hohe Kosten hast, gibt es natürlich auch. Deswegen, und das ist auch gut, dass du auch nochmal betont hast, wir prüfen natürlich, vor allem auch du mit deiner Family Office Erfahrung, einfach die Investmenttitel, die bei uns auf die Plattform kommen, ne, auf Herz und Nieren, einfach irgendwie auch immer noch mit der Family Office Brille. Das ist ein kleiner Vorausblick, es geht gleich um Family Office, Robin. Ach,
was eine elegante Überleitung.
Und, ob letztendlich, ich meine, das ist ja letztendlich die Brille, die du auch einfach auffasst, damit die Investments bei uns auf der Plattform einfach qualitativ hochwertig sind. Einfach die These, würde ich mit einem Family Office da rein investieren. So. Das ist letztendlich so ein bisschen unsere Investment-These, die wir auch haben. Und das hilft uns auf jeden Fall auch dann, die qualitativ hochwertigen Produkte anbieten zu können.
Gut, so verstehen wir uns ja auch. Also, genau. Dass wir der Zugangskanal oder Aggregator von vielen, vielen Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern sind, um nach außen halt als einer, wie ein Family Office, auch gegenüber den Asset Managern aufzutreten, mit größeren Beträgen und Zugang zu bekommen zu Produkten, zu denen normalerweise auch Instis, oder in die Instis investieren.
Ja, Family Office ist das Stichwort für unseren kleinen Deep Dive. Und zwar hat die UBS ihren Family Office Report für 2024 veröffentlicht. Da wurde eine Vielzahl von Family Offices gefragt, wie ist denn eure Asset-Verteilung? Okay, der Witz ist raus, den ich mir gerade überlegt habe, sich zu fragen, wie viel in Private Equity allokiert ist, weil du siehst die Grafik schon, deswegen.
Ich schätze 22%.
Naja, da schauen wir mal rein. Deswegen stelle ich es einmal ganz kurz vor an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Family Office Report vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Also grundsätzlich ist es erstmal so, wenn man tief reingeht, 58% sind in Traditional Asset Classes allokiert. Also wir reden über Fixed Income, wir reden über Aktien, wir reden über ETFs oder auch einfach Cash.
Fixed Income, Anleihen.
Oder Anleihen, richtig, genau. Was tatsächlich, wenn man es also als Privatanleger sich überlegt, wie viel man da allokiert hat, recht wenig ist, denn 42% sind in alternativen Asset-Klassen allokiert. Davon, du hast es gerade richtig abgelesen.
Ich habe es geschätzt.
Geschätzt. Ganze 22% in Private Equity tatsächlich. 10% in Real Estate, 5% in Hedge Funds.
Was für mich am überraschendsten war,
ja,
ist der geringe Real Estate-Anteil.
Tatsächlich, ne?
Ja, ich persönlich hätte gedacht, dass es mehr Real Estate Allocation gibt.
Okay.
Gerade in, ich weiß, das ist wahrscheinlich global, ne? Also die Zahlen. Ich würde tippen, gerade so einem deutschen Family Office liegt deutlich mehr Betongold. Also würde ich so aus dem Bauch raus sagen.
Vielleicht sollten wir mal eine Studie über deutsche Family Office machen.
Sollen wir mal.
Wäre sicherlich mal interessant. Ich meine, grundsätzlich, ich meine, die Leute, die da, oder die Vermögenden, die letztendlich Profis dafür engagieren, dass sie ihr Geld anlegen, liegen jetzt ja nicht unbedingt immer falsch, wie sie ihr Geld allokieren.
Stimmt.
Wie ist dein erster Eindruck? Ich meine, du hast selber hier in Berlin ein Family Office mit aufgebaut und auch geleitet. Wie siehst du so die Asset-Klassenverteilung? Kommt das für dich überraschend, der Anteil, oder hättest du vielleicht sogar den Alternative-Anteil noch höher geschätzt?
Gut, wie gesagt, also das Einzige, was für mich überraschend ist das Thema Real Estate. Dem hätte ich irgendwie mehr zugetraut, wenn man so möchte. Ich glaube, also ich persönlich hätte auch einen Ticken mehr Equities gesehen.
Ja, hätte ich auch
gedacht. Liegt aber aus meiner Sicht am Zinsniveau. Weil es hat sich jetzt die letzten Monate gelohnt, kann sich auch nach vorne lohnen, dass man mehr in Fixed Income, also Anleihen geht und sich das Zinsniveau sichert. Hatten wir wieder zum Opener, sehr gute Themenauswahl übrigens, zum Opener das Thema Zinsniveau. Man geht, also der Markt geht ja trotzdem irgendwie von fallenden Zinsen aus, früher oder später, vielleicht später, um sich jetzt die Zinsen langfristig einzulocken oder wenigstens mittelfristig, kann Sinn machen. Deswegen glaube ich, daran liegt es, dass du eine höhere Fixed Income Allokation hast,
ja.
Aber an sich solide aufgestellt, klar, recht breit, das ist super, das macht ja immer Sinn, sagen wir auch immer, das wollen wir ja auch ermöglichen, also mit kleinen Mindestinvestments, dass man sich auch breiter aufstellen kann, auch wenn man kein Riesendepot hat, weil so ja. Family Office Depot ist ja meist dreistellige Millionenbeträge oder Milliardenbeträge. Und da ist natürlich easy, in verschiedene Assets-Klassen zu gehen. Wenn du halt jetzt einen Betrag hast von 30.000, 40.000 Euro zum Anlegen, ist halt wahnsinnig schwer, sich so breit aufzustellen. Aber an sich, klar, ist ja die Strategie von einem Family Office, dass halt Vermögen erhältst und vermehrst mit möglichst wenig Schwankungen. Und das ist eine gute Allokation, das brauche ich jetzt nicht bewerten, das haben ja mehr Profis gemacht. Nee, aber es ist schon wie erwartet. Wie gesagt, viel Fixed Income. Ich hätte nicht gedacht, dass es fast 20% sind. Hätte ich nicht getippt. Und ich hätte gedacht, ein Ticken mehr Real Estate. Mhm. Aber an sich schaut gut aus.
Ja, aber jetzt mal, unterstellen wir jetzt mal, was für Funds, die da unterwegs sind. Wieso haben die Family Office so wenig Angst vor Illiquidität?
Du hast halt, ja, also die haben es halt gelernt. Die machen es professionell, das hattest du auch gesagt. Du hast halt durch die Illiquidität und die daraus resultierende Illiquiditätsprämie hast du.
Die musst du gleich nochmal erklären.
Hast du mehr Rendite. Also, wenn du länger investiert bist, allein der Zinseszinseffekt. Wenn du Kapital hast, legst du jetzt für ein Jahr an und dann ziehst du es ab, dann hast du, okay, also ich habe jetzt irgendwie 1000 Euro mit 10%, habe ich 1010. Dann lege ich wieder 1000 an für ein Jahr, wieder 1010. Und wenn ich die 1010 wieder für 10% anlege, dann werden die 10 Euro auch noch verzinst. Dann habe ich einen Euro mehr gemacht. Spitze. Und genau das hast du auch im Private Equity Bereich. Du sagst ja, du hast 6, 7, 8 Jahre und die Unternehmen kannst du einmal langfristig weiterentwickeln.
Vielleicht hier nochmal genau, ist auch immer in den Gesprächen irgendwie mit der Community kommt auf, wie wird eigentlich der Wert, also wir haben es auch schon mal in ein paar Folgen erzählt, aber man kann es nicht genug betonen, wie wird denn der Wert von einem Private Equity Investment gemessen, weil allen Leuten ist klar, ah geil, Zinseszinseffekt, das mache ich mit meinem tesorierenden ETF, weil das wird einfach alles draufgerechnet. Letztendlich, je nach Fondsart, funktioniert es ja bei Private Equity genau gleich. Du hast einfach einen Wert, der wird einfach in geringeren zeitlichen Abständen einfach ermittelt.
Ja, das ist, glaube ich, das bessere Beispiel. Du hast ein Unternehmen, das hat eine Gesamtkapitalrendite, das Unternehmen, von 10%.
Mhm.
Ne? Und das Unternehmen hat ein Gesamtkapital von 100 Millionen. Das hat ein Private Equity vorgekauft.
Ja.
Das heißt, macht jedes Jahr 10 Millionen Profit. Wenn du die 10 Millionen Profit ausschüttest, können die nicht reinvestiert werden. Zum einen, um die Rendite zu erhöhen, Prozesse zu optimieren. Es ist ein Unternehmen, das ist Schuhhändler.
Mhm.
Die machen alles manuell. Die können aber die 10 Millionen nehmen, die sie Gewinn gemacht haben. Also entweder ausschütten, freuen sich alle, die investiert sind. Oder sie sagen, ich mache da Prozessoptimierung mit. Ich verbessere das Unternehmen, ich habe mehr Kapital, das dann arbeitet, habe dann auf mehr Kapital und Prozessoptimierung, dafür stehen ja auch Private Equity Fonds, dadurch habe ich dann auf das mehr Kapital, das arbeiten kann, eine höhere Rendite. So kannst du sehen, dass das Unternehmen sich einfach verbessern kann mit dem Geld, das es erwirtschaftet, die Prozesse optimiert, größer wird und so steigert sich auch der Wert. Und dazu kommt noch, also bei PE, vor allem wenn du über verschiedene Stages hinweg gehst, hast du noch so ein Thema, das wird jetzt leicht kryptisch vielleicht, aller Voraussicht nach sogar. Du hast verschiedene Multiplikatoren. Du hast immer so Multiplikatoren auf gewisse Kennzahlen. Sagst du, Gewinn mal 10 oder sowas, wenn das Unternehmen bis zu 500 Millionen Umsatz macht. Mhm. Aber wenn du dann irgendwann so im Large-Cap-Bereich bist, macht es eine Milliarde Umsatz, dann hast du ganz andere Hebel, andere Multiplikatoren. Du kannst allein durch Wachstum, durch Größe, deswegen gibt es auch Strategien, dass du einfach nur diesen Konglomerat aus ähnlichen Unternehmungen zusammenkaufst, um groß zu sein und anderen Multiple zu haben. Sogenannte Multiple-Arbitrage, also kaufst dir Sachen dazu und nutzt dann einfach den höheren Multiple wegen der Größe, weil du es dir zusammengekauft hast. Und so kann man das im Private-Equity-Markt verstehen. Also letztendlich stell dir vor, du hast ein Unternehmen und du nutzt alles Geld, das du verdienst, für Expansion, Prozessoptimierung und dann kann mehr Geld arbeiten und noch mehr Gewinne erwirtschaften.
Ja, du hast so ein bisschen gerade erklärt, wie es dann unter der Motorhaube ist. Worauf ich hinaus wollte, ist, wie der Wert des Fonds
genau
ermittelt
und
wird.
Und von diesem, das, was ich gerade skizziert hatte,
ja.
Davon hast du, da guckst du dir Stichtag bei dem Fonds, den wir anbieten, monatlich, bei manchen quartalsweise, bei manchen jährlich, guckst du dir halt immer, okay, wie lief das letzte Jahr? Setzt du dich hin, schickt jedes Unternehmen, schickt zum Fondsmanager, also zum Gesellschafter des Unternehmens quasi, schickt hier ein Reporting, betriebswirtschaftliche Auswertung, Summen- und Saldenliste, Jahresabschluss, hast du nicht gehört, alles Mögliche zu, ja. Bankenspiegel und dann wird eine Bewertung gemacht. Ganz klassische Unternehmensbewertung, gibt es verschiedene Verfahren. Eine gängige ist ein Discounted Cashflow-Verfahren. Das heißt irgendwie die Cashflows der nächsten 5 Jahre, die abzinsen, wie viel ist die Company jetzt wert. Ähnlich wie die Bewertung auch von börsennotierten Unternehmen. Und dann hast du halt 30 Unternehmen, deswegen dauert es bei uns halt auch 4 Wochen, bis der neue Preis mal da ist. Weil dem Fund werden die ganzen Reportings zugeschickt, dann werten die das erstmal aus und sagen, okay, Bestandteil A ist so viel wert, B ist so viel wert, C ist so viel wert, Z ist so viel wert. Dann wird es gewichtet und dann wird geguckt, wie viel ist denn der Wert auf jeden Anteil dieses Fonds runtergerechnet.
Ja.
Genau.
Und dann hast du einen Wert, der nennt sich Net
Asset Value,
der NAV.
Der Netto-Inventarwert.
Der Netto-Inventarwert. Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass Private Equity Investments auch letztendlich dann, wie sie dann zumindest bei uns in der App angezeigt werden, auch an einem Wert gemessen werden und dieser Wert steigt.
Idealerweise.
Und genau, das wollte ich gerade einfach nochmal im Vergleich darstellen, weil jeder weiß, dass ein ETF an einem Wert gemessen wird, steigt.
Du hast einmal einen Kurs.
Genau, hast einmal einen Kurs.
Net Asset Value bei solchen Fonds. Das Gute beim Net Asset Value ist, das habt ihr vielleicht auch schon festgestellt, oder Hendrik hat es auf jeden Fall schon festgestellt, bei einem Net Asset Value hast du keinen Spread. Das heißt ja bei einem ETF zum Beispiel immer Geld und Brief.
Ja.
Wenn du kaufst, ist ein Ticken höher, als wenn du verkaufst. Und da verdient nur mal jemand mit. Und beim Net Asset Value gibt es einfach nur Net Asset Value. That's it. Also verdient keiner mehr mit. Ist auch so eine Besonderheit. Und du handelst ja gar nicht, weil es ja nicht börsennotiert. Genau. Bei uns ist es depotverwahrfähig. Aber du handelst ja nicht gegen, also wenn ich jetzt verkaufe ich nicht an Hendrik. Das war die Vision von uns, dass du das bei uns auch machen kannst künftig. Natürlich ohne Spread. Dass du das auch machen kannst, aber gerade gibst du das ja zurück. Du gibst einfach
gibst zurück
deinen
Fondsmanager.
Also in dem Fall, du gibst deinen Fondsmanager zurück.
Genau.
Und das ist auch so eine Besonderheit.
Genau, wer ermittelt den Wert? Das ist die UBS, das ist der
genau.
Asset Manager, die ermittelt den Wert. Und klar, dann gibt es auch immer Stimmen, die sagen, ja, da können sie irgendwelche Fantasiepreise draufschreiben. Aber letztendlich
haben ja einen Wirtschaftsprüfer, glaube ich.
Naja, nichtsdestotrotz müssen sie ja trotzdem dann zu diesem Wert, den sie ja dann ausgeschrieben haben, auch die Anteile wieder zurücknehmen.
Genau.
Also das Risiko besteht ja trotzdem.
Genau.
Ja, lass uns zurückgehen auf den Family Office Report. Vielleicht kannst du ja nochmal einen Schnack aus deiner Family Office Zeit erzählen. Wart ihr da ähnlich aufgestellt? Habt ihr da einen anderen Fokus gehabt? Ist ja wahrscheinlich auch immer super abhängig vom Beneficial Owner des Family Office, also demjenigen, dem das Family Office zugutekommt. Übersetzt.
Ja, oder das Vermögen, quasi Vermögenseigentümer dahinter.
Ja.
Also typisch, was man hier auch gesehen hat, also Hendrik und ich haben es jetzt vor uns, das ist so ein Kuchendiagramm und der Bereich Private Equity repräsentiert 22% und davon 11% Direct Investments, 11% Fonds oder Dachfonds. Aus meiner Sicht ist halt typisch so, fast jedes Family Office hat automatisch, also gerade so mittelständische, haben PE-Exposure in Form von direkten Investments, weil sehr, sehr häufig das Vermögen aus einer Unternehmung kommt.
Ja, also Unternehmensanteile
das heißt,
noch.
Genau, also das häufig, sehr, sehr häufig jetzt gerade noch Unternehmensanteile, ist ja auch Private Equity. Aber halt selber gebaut. Also halt ja. Selber aufgebaut oder geerbt oder so. Das heißt, das hast du relativ häufig.
Selbst gebaut.
Das heißt, so die typische Allokation, finde ich, sieht vernünftig aus. Wir hatten hierzu ja auch schon mal ein Event. Können wir eigentlich auch mal wieder machen. Das finde ich immer ganz spannend. Also auch gerade Thema Allokation, die führen wieder von jeweiligen Allokationen, Assetklassen sehen.
Ja.
Deswegen, also du hast meist, war bei uns so, das ist natürlich Private Equity in Form von Unternehmensbeteiligung. Dann bei uns war mehr Real Estate Exposure tatsächlich. Und dann noch ein Kapitalmarktbaustein, da hatten wir genau gar keine Anleihen, weil das Zinsniveau halt, also als ich da rausgegangen bin, war das Zinsniveau, weil es gegen Ende haben wir es langsam aufgebaut gehabt, aber da war das Zinsniveau noch nicht so attraktiv, dass ich es gelohnt hätte, da Investment Grade von 0% irgendwie sich einzuloggen. Und was bei uns Alternatives war, hat für uns eine Rolle gespielt. Wir haben im PI-Bereich haben wir die Subkategorie VC Direct Investments direkt gemacht.
Also quasi, was ja Finn erzählt, die verschiedenen Phasen, Private Equity direkt früh dabei.
Genau. Und das Thema Alternatives in Form von Kunst hat bei uns auch eine Rolle gespielt. Wirklich aktiv als Asset-Klasse. Also nicht, dass du sagst, du baust den Bestand auf und der hängt und that's it. Sondern wirklich mit dem Anspruch, Werke zu erwerben. Und die idealerweise auch zu beleihen und dann mit zum rollierenden System weiterzuverkaufen.
Also habt ihr da verschiedene Kunstexperten im Team mitgehabt,
genau,
die also, das?
Genau, wir hatten dann eine Partnerschaft mit einem Galeristen in New York, mit dem wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben. Und kurzfristig ist bei Kunst nicht ein Monat, sondern es hat eher so 1,5, 2, vielleicht 3 Jahre.
Okay.
Also ein rollierendes Konzept ist aber rasch, also für ein recht antiquierte Assetklasse. Den Bereich hatten wir noch. Und sonst werden waren stark repräsentiert in strukturierten Produkten. Wen wundert's? Also bei dem Offering von Now im Kapitalmarktbereich. Auslöser davon war einfach der Cashflow-Fokus. Es gibt ja immer unterschiedliche Konzepte. Bin ich eher progressiv, defensiv von der Aufstellung? Und wir hatten sehr, sehr starken Fokus auf Cashflows. Und
ja.
Man kann sich natürlich ein Dividendenportfolio aufbauen. Da sind Teils, also es sind immer persönliche Präferenzen, sind halt oft Titel dabei, die man vom Geschäftsmodell gar nicht so super spannend finde. Du hast oft so Value Traps, wo du halt sagst, okay, hat zwar eine gute Dividendenrendite, aber eigentlich aber eher ein Kursverlust oder so eine Stagnation.
Ja.
Und die Titel, die ja hoch oder gut performen, Geschäftsmodelle, hinter denen man steht, die auch zukunftsträchtig sind, sind ja meist eher im Wachstumsbereich und techlastig und die zahlen in aller Regel keine Dividenden. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen Portfolio, wir sagen auf Sicht, fühlen wir uns wohl, auch bei einem Direktinvestment, wollen aber irgendwie Cashflows daraus ziehen. Dadurch nehmen wir strukturierte Produkte, Aktienanleihen, dass wir da Zinsen bekommen. Mhm. Da hatten wir relativ viel. PI haben wir latest stage fast nichts gemacht, abgesehen von den Unternehmungen, die direkt gehalten worden sind. Immobilien haben wir neben Bestandsobjekten, so Zinshäuser, auch noch Entwicklung selber gemacht. Haben wir aber auch eingestellt vor 3 Jahren. Also als es mit politische Unsicherheiten und sowas losging. Corona war auch nicht ideal. Da wurde dann weniger gemacht.
Klar, Zinsniveau ist gestiegen.
Ja, absolut. Und das waren so die Assetklassen. Also sehr ähnlich aufgestellt. Von Assetklassen eigentlich alles dabei, was jetzt auch in dem Report ist. Natürlich immer sehr abhängig von den persönlichen Präferenzen des dahinterstehenden Vermögenseigentümers.
Ja, okay. Ja, frage mich auch gerade, wie ist das da? Also gibt es wahrscheinlich sicherlich Modelle, wo der Vermögenseigentümer sehr viel mit involviert ist. Und gibt es wahrscheinlich aber auch Fälle, die sagen, macht, dafür bezahle ich euch.
Es gibt, ich glaube, das ist so ein laufender Prozess, war es bei uns auch. Also als ich neu angefangen hatte, war das schon extrem viel so auf Manndeckung, also sehr viel gemeinschaftlich gemacht. Habe ich mir rausgesucht,
ja.
Noch einen kleinen Gag. Da hast du halt, du musst dich ja erstmal kennenlernen.
Ja, klar.
Und es hat extrem viel mit Vertrauen zu tun. Bin ich auch super dankbar, dass wir ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis hatten und haben. Anders funktioniert es auch nicht. Und dann gibt es eigentlich Bereiche, da muss man sich auf die Leute, die man anstellt, verlassen oder beauftragt mit der Verwaltung. Manchen Themen, da ist ja, wenn man aus irgendeinem Bereich kommt, wenn es die eigene, also das PI-Exposure, die eigene Firma ist, die man gegründet hat, irgendwie vor 30 Jahren, da brauchst du niemanden anstellen, der dir da was erzählt. Das kannst du vergessen. Und halt auch Asset-Klassen, da hast du mehr Ahnung, da hast du weniger Ahnung. Es hat alles sehr viel mit Vertrauen zu tun, mit dem Team.
Ja.
Und bei ein paar Sachen tauscht dich mehr aus. Du musst halt immer klar sagen, was sind die, also um Enttäuschungen zu vermeiden, was sind die klaren Guidelines? Da musst du dich klar verständigen. Und dann hast du halt ein paar Sachen, die, oder sehr viele Sachen, die kannst du alleine entscheiden. Dann gibt es aber auch andere Sachen, gerade wenn es irgendwie gegen Anlagerichtlinien, die man definiert hat, wenn man da verstoßen wird, dass man da sagt, gegeben wir nochmal one-on-one, was sind denn die Argumente dafür, dagegen, was macht man da? Und gerade bei größeren Transaktionen, wenn du jetzt halt sagst, du verkaufst eine Immobilie oder sowas, das ist dann auch doch eher abstimmungsbedürftig, richtigerweise.
Ja, nee, verstehe. Ja, hast du noch Themen, Ideen zu der Grafik, die wir vor uns sehen?
Ich finde, wir können die ja verlinken vielleicht, wahrscheinlich.
Weiß ja, das können wir tun.
Das glaube ich, also finde ich spannend. Und mich würde es auch sehr interessieren, mal für die Community, können wir auch mal wieder eine Frage machen, wie denn die Community von uns investiert ist, die ja stetig wächst. Aber ansonsten, ich finde es immer spannend. Also für mich, ich finde, man sollte sich so Institutionelle, die hat als Job haben, Geld anzulegen, kann man, also sie machen schon vieles richtig, machen auch Fehler, aber kann man sich schon mal angucken, was für Assetklassen die setzen, was für Möglichkeiten es gibt, ähnlich anzulegen oder zu kopieren, muss man ja nicht. Aber da hatten wir auch drüber mit der Yale-Strategie gesprochen,
ja,
dass es früher sehr, sehr schwer war, so Strategien nachzubilden. Ist jetzt durch regulatorische Neuerungen, ich hatte auch das Thema LTIF angesprochen, zum Zuge der Zugänglichkeit für Retail. Da gibt es mittlerweile mehr Möglichkeiten und es kann schon immer sinnvoll sein, dass man da irgendwie ein Role Model für hat. Weil wenn es jemand beruflich macht, dann das könnte man meinen, da hat man ja doch irgendwie so eine Kompetenzvermutung, naja, dass sie sich da Gedanken gemacht haben.
Ja, absolut. Nee, die Grafik, genau, beziehungsweise den ganzen UBS Reporter, den Link dazu können wir gerne in die Shownotes packen. Dann sind wir für diese Folge soweit durch.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Dein Tipp?
Heute Abend 2-1 Deutschland.
2-1 ist so eine Standardantwort. Das mache ich immer, weil ich sehr, sehr wenig Ahnung von Fußball habe.
Ja, aber 2-1 ist statistisch gesehen auch ein häufiges Ergebnis, muss man sagen.
Weil jemand besser ist, aber doch nicht so doll.
Zum Beispiel, oder der Außenseiter ein schnelles Tor schießt oder sowas. Das kann natürlich immer passieren.
Deswegen Manndeckung.
Richtig. mit dem geballten Fußball-Sachverstand beenden wir jetzt die Folge, bevor Robin sich jetzt noch hier zum Bundestrainer aufmacht.
Habe ich schon beworben. Ja. Initiativbewerbung.
Beim DFB.
Ja.
Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns Instagram, LinkedIn, hello@investnow.com. Wir sind da und beantworten eure Fragen. Und Robin, vielen Dank.
Danke auch.
Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal.
Freue mich drauf. Bis bald.
Ciao.
Dankeschön.